Learning, was wir vielleicht auch aus dem Brand Relaunch von Carlog mitgenommen haben, ist einfach wesentlich mehr auf den Kunden zu hören und nicht zu glauben, wir kennen unsere Produkte ja eh, wir wissen, was der Kunde braucht. Das ist sicher das größte Learning, was wir mitgenommen haben, was wir bei uns auch im Unternehmen super etablieren haben können. Auf die User zu hören und wirklich maximal User Input zu fordern und auch mitzunehmen. Nennt sich Customer Experience Loop. Wir versuchen, unsere Kunden eben genau in diesem Loop zu behalten. Der beginnt im Prinzip in dieser Research- und Informphase, wo er einfach über unsere Social-Media-Kanäle stöbert und sich der Marke sozusagen nähert im Autokauf oder im Serviceprozess. Dann in diese Checkout-Phase, wo wir den Kunden wirklich seit heuer auch die Möglichkeit bieten, einen kompletten Online-Checkout von dem Fahrzeug zu machen. Ich glaube, das ist ein riesengroßer Meilenstein in der Geschichte gewesen, jetzt so von uns auch wirklich diesen Digitalisierungsprozess durchzuziehen.
Wir schauen, dass wir die ganze Customer Journey, jeden einzelnen Customer Touchpoint in eine digitale Weise unterstützen bzw. auch überfrachten. Das heißt aber nicht, dass wir von jedem Kunden erwarten, dass er die hundertprozentige digitale Customer Journey durchläuft, sondern auch die Offline Touchpoints berücksichtigen, weil das ist der Kniff dabei.
Hallo ihr lieben Digitalos da draußen, herzlich willkommen zu den Digital Product Talks. Heute dreht sich alles um das Thema Designsysteme und Design Operations. Heute ist eine Premiere, denn wir sprechen das erste Mal über ein gemeinsames Projekt, was wir zusammen mit einem Auftraggeber realisiert haben. Das ist quasi eine Audio-Case-Study für euch. Das Thema, um das es sich heute dreht, ist das sogenannte Carlog. Das ist eine Fahrzeugmanagement-Plattform für die Porsche Holding in Österreich. Und die Porsche Holding, dazu gehören 10 Marken und das Ganze wurde auf 19 Länder ausgerollt. Die Themen sind also, wie setze ich ein Multi-Brand-Design-System auf, wie schaffe ich die digitale Transformation im After-Sales und wie sieht das Autohaus 2.0 überhaupt aus? Was ist da offline? Was passiert da online in der Customer Experience? Also, wir steigen sofort rein. Los geht's. Hallo Flo, hallo Sebastian, schön, dass ihr da seid. Ihr seid beide von der Porsche Holding. Ich glaube, bei der Porsche Holding unter dem Markennamen Porsche, unter dem Unternehmen Porsche kann sich jeder was vorstellen, aber vielleicht könnt ihr einmal kurz was dazu sagen. Was ist die Porsche Holding? Und was sind eure Aufgaben bei der Porsche Holding? Flo, vielleicht magst du anfangen.
Sehr gerne, ja. Danke für die Einladung. Genau genommen sind wir von der Porsche Holding Salzburg, nicht zu verwechseln mit der Porsche Holding in Stuttgart. Natürlich vom Namen her verwandt, aber die Porsche Holding Salzburg fungiert als Automobilvertriebsunternehmen schon, ich glaube, mehr als 70 Jahre. Und wir sind in mehr als 20 Ländern der Welt tätig und betreiben dort Automobil-, Groß- und Einzelhandel, sind großteils Importeur, aber eben, wie auch gesagt, schon im Einzelhandel tätig. Und wo wir herkommen, Sebastian und ich, ist eigentlich das Group IT Department. Wir haben für alle diese Länder auch mehr oder weniger die IT-Verantwortung und betreiben unsere IT-Systeme auch in diesen Ländern.
Jetzt geht's ja heute um das große Thema beziehungsweise um das Rahmenthema, die Designsysteme und Design Operations. Jetzt kommt ihr aus der IT. Unser gemeinsames Projekt hat sich aber auch viel um das Thema User Experience Design gedreht. Eben, wie setze ich ein Designsystem auf, was auch in 19 Ländern, in dem Fall über 10 Marken hinweg, funktioniert. Sebastian, vielleicht magst du kurz was dazu sagen. Aus der IT kommend, wie habt ihr es geschafft, dass das Thema User Experience Design so eine hohe Aufmerksamkeit bekommt bei euch im Unternehmen?
Ja, sehr gern. Also vielleicht kurz zur Vorstellung meinerseits. Sebastian Buslehner, gern auch Sebi. Bin Teamleiter von unserem After Sales Solutions Team. Jetzt hat After Sales, sagt man ja, ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei oder ist nicht so sexy. Aber schlussendlich, die Entscheidung wurde getroffen, dass unser Hauptprojekt Carlog, für das wir eben diese User Experience aufgesetzt haben und das komplette Redesign gemeinsam mit euch gemacht haben, grundsätzlich in den After Sales kommt. Warum kommt das Ganze in den After Sales? Weil man sagt, das erste Auto verkauft der Verkäufer im Sales, aber das zweite, dritte und auch vierte Auto wird dann im After Sales verkauft. Und grundsätzlich die Entscheidung, Carlog, das Produkt Carlog in den After Sales Bereich zu bringen, hat eben diesen Hintergrund. Was haben wir jetzt gemeinsam mit euch gestaltet? Grundsätzlich das Thema User Experience Design und User Interface spielt bei uns in der Porsche Holding eine extrem große Rolle und ich glaube, der Florian kann das bestätigen, dass wir in den letzten Jahren immer mehr auf dieses Thema eingegangen sind, immer mehr geschult und immer mehr dafür gekämpft haben, damit man einfach den Blick ein bisschen erweitert in Richtung User Experience und Optimierung dieser. Und im Einklang mit unserer Produkte, also wie schon vorher angesprochen, wir sitzen in einem mehr oder weniger IT-nahen Abteilung der Group IT. Wir sind im Prinzip die Übersetzer zwischen Technik und Fachbereich. Das heißt, auch im User Experience Bereich gibt es diese Übersetzungsfunktionalität und gerade für unser Kundenportal Carlog spielt das Ganze eine zentrale Rolle. Das heißt, wie wird der Kunde in unser Carlog reinkommen? Wie schaut der Anmeldeprozess aus? Wie schaut der Prozess aus? Wie wird das Fahrzeug hinterlegt? Das waren alles so Kernthemen, wo wir früher sehr viel Feedback vom Markt, aber auch vom einzelnen Kunden bekommen haben, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen da ein bisschen optimieren anfangen. Und deswegen auch die Initiative und von Florian und von mir, dass wir da einfach schauen, dass wir von der User Experience und von unserer allgemeinen Customer Journey her wesentlich besser und schneller für den Kunden werden.
Genau, ja, das ist glaube ich auch der Grund oder wird da mehrmals betont, warum eigentlich mein Team sozusagen zustande gekommen ist. Also das Team nennt sich UX and Data Solutions, versucht eben genau diese Themen bei uns zu verknüpfen und eine relativ oder eine idealerweise durchgängige Customer Journey über unsere Endkundenprodukte zu schaffen. Wir orientieren uns da an einem Thema, das wir für uns ein bisschen intern ausgearbeitet haben, nennt sich Customer Experience Loop, ist sicher keine Erfindung von uns. Wir haben uns da bedient an mehreren, sagen wir mal, Vorbildern, die ähnliche Form betreiben und wir versuchen, unsere Kunden eben genau in diesem Loop zu behalten. Der beginnt im Prinzip in dieser Research- und Informphase, wo er einfach über unsere Social-Media-Kanäle stöbert und sich der Marke sozusagen nähert im Autokauf oder im Serviceprozess. Dann in diese Checkout-Phase, wo wir den Kunden wirklich seit heuer auch die Möglichkeit bieten, einen kompletten Online-Checkout von dem Fahrzeug zu machen. Ich glaube, das ist ein riesengroßer Meilenstein in der Geschichte gewesen, jetzt so von uns, auch wirklich diesen Digitalisierungsprozess durchzuziehen. Wirklich von in den Warenkorb legen bis zur Finanzierung, bis zum konkreten Abschluss des Themas wirklich digital durchzuführen. Und geht dann natürlich, wie das Sebastian schon gesagt hat, in die After-Sales-Phase, wo es eine sehr wichtige Phase für uns ist, um den Kunden auch wieder dann zu generieren, um wieder in diesem Customer Experience Loop zu behalten. Das ist so unsere, ich sag mal, minimale Geheimstrategie hinter dem ganzen Thema in der Group IT.
Ich glaube, jetzt müssen wir die Zuhörenden noch einmal abholen. Vielleicht könnt ihr uns noch einmal einen Überblick geben. Was ist Carlog? Welchen Zweck verfolgt ihr als Unternehmen damit? Welchen Benefit hat es für die Nutzenden?
Ja, wir haben schon ein bisschen einen Deep Dive gemacht. Entschuldigt's. Aber was ist der Auftrag oder was ist das Kernthema von Florian und von mir? Grundsätzlich, Carlog hat in dem letzten Jahr einen verstärkten Fokus bekommen, eben durch das gemeinsame Redesign mit euch, aber auch bei uns intern, einfach um Carlog einen Mehrwert für den Kunden und auch für den Einzelhandel zu bieten. Und ein Thema, was wir haben, wir sind relativ oft draußen in den Betrieben, interagieren auch oft mit Kunden, fragen Kunden, was brauchen sie in ihrer Customer Journey, was brauchen sie in ihrem Daily Life in Bezug auf die Nutzung ihres Fahrzeugs und auch in der Maintenance-Phase zum Beispiel. Und da haben wir oft die Frage zurückgespiegelt bekommen, was ist eigentlich dieses Carlog? Und da haben wir uns als erstes zusammengesetzt und haben gesagt, wir brauchen eigentlich einmal eine Definition, was ist Carlog? Auch im Vergleich zu einer Marken-App wie zum Beispiel einer My Volkswagen, My Audi-App. Weil grundsätzlich, es gibt das Gerücht oder das Vorurteil, dass Carlog im Prinzip diese Apps ablösen will, aber das Gegenteil ist im Prinzip der Fall. Wir verfolgen eine Strategie, die side an side mit einer My Volkswagen, My Audi-App funktioniert. Das heißt, alles, was eine Volkswagen-App nicht abdeckt, das versuchen wir mit unserer Carlog-App abzudecken. Das heißt, jede einzelne Interaktion mit dem Kunden in der, wie der Florian es schon vorher gesagt hat, mit der Inform-Phase des Kunden, also der Kunde informiert sich über das Fahrzeug, der Kunde bereitet sich auf sein Fahrzeug vor, er bestellt sein Fahrzeug, wir geben dem Kunden den Bestellstatus des Fahrzeugs und dann eben in der Service-and-Maintain-Phase bieten wir alle Serviceleistungen, die in Richtung Einzelhandel gehen. Das heißt, was ist Carlog für uns und was ist das strategische Ziel der Porsche Holding mit Carlog? Grundsätzlich soll Carlog das Herz der Porsche Holding sein. Vielleicht nochmal ein bisschen weiter ausgeholt. In der Porsche Holding haben wir einen sehr starken Einzelhandelsfokus, weil aus unserer Historie, wir waren schon immer sehr nah am Einzelhandel und wurden auch eigentlich aus dem Einzelhandel heraus gegründet. Und da haben wir nach wie vor unsere sehr tief verwurzelten Verbindungen in Richtung Einzelhandel und wollen die Kollegen eben tatkräftig unterstützen mit digitalen Lösungen durch Carlog. Das heißt, zum einen soll Carlog einen Mehrwert für den Kunden generieren, indem wir alles rund um die Fahrzeugnutzung abdecken, aber zum anderen sollen wir auch Effizienzen im Einzelhandel schaffen. Das schaffen wir durch eine nahtlose Kundenbuchungsjourney, das heißt, der Kunde kann sich nahtlos seinen Termin im Autohaus buchen und ich erwähne absichtlich buchen, weil der Kunde nicht eine Serviceanfrage in Richtung Autohaus stellt, sondern er bucht direkt in den Kalender der jeweiligen Betriebe rein. Das heißt, Carlog schaut, ob der Serviceberater an diesem speziellen Tag für den Kunden Zeit hat und ob Kapazitäten in der Werkstatt verfügbar sind. Ein sehr zentrales Thema für 2025 wird da auch sein, die Verknüpfung aller anderen After-Sales-Initiativen dementsprechend darzustellen. Im Prinzip ist es nichts anderes, wie wir in der Sales-Phase bereits wunderbar umgesetzt haben. Wir wollen den Kunden eine Übersicht bieten, wie schaut der Werkstattstatus seines Fahrzeugs aus. Vor allem bei längeren Reparaturen oder wenn es ein Software-Update bei unseren Fahrzeugen gibt, wartet der Kunde sehr lange auf sein Fahrzeug und da möchten wir eben abfangen und ihm den aktuellen Status seiner Reparatur zu übermitteln. Auch die Fahrzeugabgabe. Im Regelfall wird die Fahrzeugabgabe jetzt speziell gemeinsam mit dem Serviceberater durchgeführt, dauert um die 20 Minuten, halbe Stunde und das wollen wir auch dem Kunden analog eines Flugzeug-Check-ins näher bringen. Das heißt, der Kunde kann sich von zu Hause aus einchecken und kann dann beim Servicebetrieb nochmal seinen Schlüssel in den Schlüsselkasten schmeißen oder an der Rezeption abgeben, ohne großartige Interaktion. Soll zum anderen den Kunden Zeit sparen, aber zum anderen auch im jeweiligen Betrieb für Effizienzen sorgen. Das heißt, der Serviceberater kann sich wirklich auf seine Fokusthemen konzentrieren, den Auftrag vorzubereiten, Interaktion mit dem Kunden, auch mal die Zeit zu haben, mit dem Kunden entspannt einen Kaffee zu trinken und sich über das nächste Auto unterhalten und für das steht im Prinzip Carlog. Ich kann vielleicht in der Zwischenzeit nochmal unsere dritte Kundengruppe von Carlog erwähnen. Wir sind ja jetzt sehr stark auf den Endkunden eingegangen, aber auch auf den Einzelhandel. Zusätzlich fokussieren wir uns natürlich auf unsere Importeurskollegen, unsere Großhandelskollegen. Das heißt, Carlog soll nicht nur die Schnittstelle sein zwischen Einzelhandel und Kunden, sondern auch zwischen Importeur, Großhandel und Kunden. Das heißt, unser Kunde soll im Prinzip gefilterte Informationen bekommen, die speziell auf ihn zugeschnitten sind. Das heißt, in Carlog wissen wir, was für ein Fahrzeug fährt der Kunde, was für Vorlieben hat der Kunde und mit der Einwilligung des Kunden können wir ihn auch dementsprechend über aktuelle Neuerungen, neue Modelle oder auch aktuelle Aktionen informieren.
Wenn wir eben dann nochmal einen Schritt zurückgehen, wenn Daniel, du dir erinnerst an quasi die Initialpräsentation, doch schon ein paar Monate her mittlerweile, wo ihr das Thema bei uns gepitcht habt, und wir eigentlich da damals schon ein bisschen so der Meinung, also wir eigentlich das Thema so vorgehen, wir haben jetzt die Chance, quasi diese Marke nochmal zu pushen und dem einen richtigen Drive mitzugeben. Die Challenge dahinter war definitiv aber auch, eine Marke zu kreieren, die vor dem Endkunden in dem Fall jetzt nicht als die prominente Marke fungieren soll, weil im Prinzip unsere Marken, unsere Herstellermarken, Volkswagen, Audi, Seat, Skoda und so weiter, ja eigentlich die Marken sind, die von den Kunden präsent sind. Aber die Marke, also unser zentrales Kundenportal, Carlog doch auch als Marke zu positionieren. Und das ist, glaube ich, die Riesen-Challenge gewesen dahinter, das unter ein Dach zu bekommen, genau diesen Multimarkenfaktor, für den die Porsche Holding in einer gewissen Form auch steht, da zu vereinen. Ich glaube, das war die Riesen-Challenge, wo wir uns ziemlich einig waren am Anfang des Projekts auch schon.
Das definitiv, weil ich wollte auch schon sagen, das ist ja auch der Kampf der Titanen von Anfang an gewesen, weil für den Nutzer da draußen oder das, was auch du, Sebastian, über das du gesprochen hast, war ja im Prinzip viele Lösungen, die alle gut sind, die auch sehr viel auch eure internen Prozesse betreffen, effektiver, effizienter etc. zu werden. Aber für den Nutzer da draußen, und ihr kennt meine Story, ich quasi habe ein Auto einer Brand von euch und habe dort natürlich auch diese eine App und darüber ist natürlich meine Interaktion mit dem Auto, ja. Und davor habe ich eine Interaktion mit einer Serviceberaterin gehabt bei einem Händler. That's it. Carlog wurde da nie erwähnt. Ich hatte das noch nie gehört. Und danach, hatte ich eigentlich auch keine wirkliche Interaktion damit. Aber, und das muss man jetzt schon sagen, weil jetzt stehen natürlich die Winterreifen an. Jetzt, das Produkt ist ja auch gelauncht. Jetzt ist es viel präsenter. Es ist irgendwie auch durchdachter. Ich musste natürlich auch jetzt Winterreifen bestellen. Von dem her geht das auch gar nicht über die Brand-Apps. Und da ist ja der erste Interaktionspunkt dann für mich als Nutzer, dass ich damit eigentlich interagiere und dann im besten Fall, und das ist ja das, was ihr immer wolltet, dann auch eine Registrierung mache, dort drinnen bin im System und dann darüber natürlich die ganzen Mehrwerte bekomme, die ich natürlich so nicht bekomme. Aber das ist eigentlich die große Challenge ja immer noch, den Leuten da draußen das klar zu machen, welchen Platz hat Carlog, aber auch die Brand-Apps und wo haben sie ihre Vor- und Nachteile und wo spielen sie im Prinzip zusammen. Ja.
Genau, diese Parallelwelten, das ist genau die Challenge und das ist genau das, was uns auch so ein bisschen von den OEMs bei uns abgrenzt. Wir haben immer Und das ist eigentlich so unser USP, aus, wie auch schon erwähnt, aus Porsche Holding Sicht. Wir haben immer den Fokus auf diesen Mehrmarkenblick. Wir konzipieren Systeme, wir überlegen uns, sei es ein Konfigurator, sei es Webseiten, sei es ein Stockcast-Portal. Wir denken nie nur für eine Marke, wir denken immer für alle unsere Konzernmarken und versuchen immer dieses Grundkonzept auch wirklich dann anzuwenden. Natürlich in CI und im Auftritt und im Look and Feel der Marke. Aber das Grundgerüst und das Konzept und auch das Backend ist immer das Gleiche. Und das ist, glaube ich, der markante Unterschied. Und das spielt auch ein bisschen in diese Carlog-Geschichte rein, weil es einfach so ein Mehrmarken-Kundenportal im Konzern so weit auch nicht gibt.
Und jetzt stellt man sich das wahrscheinlich auch als zuhörender Product Owner, Produktmanagerin, was auch immer, so vor. Du und Sebastian, ihr geht da Vollgas nach vorne, Multi-Brand, wir machen irgendwie, mischen auch am Konfigurator mit, wir wollen irgendwie auch die Apps, die Brands anders interpretieren, mit reinnehmen. Und dann stellt man sich wahrscheinlich so eine Armada an Marketingleuten vor, die eigentlich nur den Kopf schütteln und sagen, auf gar keinen Fall mischt ihr irgendwo mit. Das heißt, bitte gebt uns da ein paar Einblicke, wie Multibrand, das hört sich jetzt, wenn ihr darüber erzählt, sehr einfach an, aber das hat sicherlich nicht so einfach gestartet. Das heißt, wie war die Journey Multibrand da? Wie tauscht ihr euch da aus mit den Audis, VWs, Skodas etc., um das auch einfach da harmonisch zu streamlinen im Konzern?
Vielleicht um beim Multimarkenansatz nochmal einzuhaken, warum gibt's denn den überhaupt? Die Group IT und vor allem die Porsche Holding zeichnet sich aus, dass sie marken- und länderübergreifend im Prinzip sehr effizient agiert. Das heißt, anstelle zum Beispiel von 5 CMS-Systemen für jede Marke ein CMS-System, haben wir ein CMS-System, das marken individuell agiert. Das heißt, eine Person kann alle Marken in einem Land theoretisch konfigurieren. Und bei Carlog, bei unserem Kundenportal, geht es jetzt auch um das Kundenportal selbst, aber auch um die dahinterliegenden Technologien. Wie zum Beispiel vorher schon angesprochen, unsere Servicebuchungs-Online-Strecke gibt es nicht für jede Marke eine eigene Buchungsstrecke, sondern jede Marke hat die gleiche Buchungsstrecke, ungeachtet dessen, von welchem Frontend der jeweilige Kunde bucht. Und das ist aus uns, aus IT, ein wesentlich kritischer Faktor, um einfach zukunftssicher und effizient zu agieren. Das heißt, in der aktuellen Zeit müssen wir den Gürtel natürlich alle ein bisschen enger schnallen, aber vor allem diese Lösungen helfen uns dabei, wirklich diese Kosten dementsprechend einzusparen auch.
Aber wie ist es? Nein, das reicht mir nicht, Sebastian. Ich will da jetzt noch tiefer rein. Wenn okay. Jetzt hier Leute von Mazda, von Volvo, von wo auch immer, alle diese Konzerne sind irgendwie gleich aufgebaut, zuhören und die Positionen haben, die ihr zwei jetzt habt. Was würdet ihr denen mitgeben, wo ihr sagt, okay, in einem Prozess, in einem ähnlichen Prozess, wo ihr vielleicht auch seid, das habt ihr am Anfang auch als Herausforderung gehabt, so habt ihr die irgendwie auch gemeistert, das ist etwas, auf das man achten muss.
Dieses Stakeholder-Management, das du, glaube ich, ansprichst, dieses interne Stakeholder-Management, weil in Wahrheit muss man sagen, Carlog per se als Kundenportal bietet bedingt einen Mehrwert. Ohne diesen Blumenstrauß an Funktionalitäten, der dahinter steckt. Und da brauchen wir aus unserem Haus, also aus unserem Konzern, wieder sehr, sehr viele Produktteams, die für sich natürlich ein eigenes Produkt kreieren, aber in diesem Loop komplett natürlich auch in Carlog stattfinden. Da sprechen wir eben von einem Konfigurator, da sprechen wir von der E-Commerce, Journey, die wir vorher schon angesprochen haben, wo es einfach darum geht, ein Fahrzeug komplett auszuchecken. Das funktioniert aber nicht ohne Carlog. Wir brauchen Carlog als zentrales Kundenportal, um den User genau in diesem Kaufprozess, in diese Journey zu bringen. Und diese Stakeholder da in einen Tisch zu bekommen und wirklich auch die Interessen aller im Idealfall wirklich vollumfänglich auszuführen, das ist eine Riesen-Challenge dahinter. Das ist in den letzten Monaten sicher einer der größten Themen gewesen, ja.
Wie lange hat es gedauert von Skeptiker bis hin zu Besties?
Also wir sind nach wie vor mitten in einer Transition Phase. Das heißt, Carlog ist Porsche Holding intern, aber auch extern noch nicht da angekommen, wo es sein sollte und wo es sein muss. Das heißt, wir sind jetzt mittendrin, die Werbetrommel zu rühren, intern sowie extern, und wir haben das ambitionierte Ziel, dass wir mit Ende 2025 einfach dort positioniert sind, wo wir sollen. Das heißt, Porsche Holding intern hat es natürlich auch immer wieder Kritik gegeben, warum brauchen wir ein separates Kundenportal, wenn wir diese Apps diese Volkswagen, Audi, Skoda, Cupra Apps in unserem Konzern bereits haben. Und da ist es halt der große Fall, oder bei uns gibt es auch die Devise, wie sollen die Systeme miteinander sprechen, wenn die Menschen dahinter nicht miteinander sprechen. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Mehrwert der Porsche Holding. Bei uns sitzen jetzt aktuell am Standort, glaube ich, um die 3500 Menschen. Und diese 3500 Menschen dementsprechend abzuholen, da haben wir jetzt vor einige interne Kanäle, aber der beste Kanal ist immer noch, ins andere Gebäude rüber zu gehen. Wir sagen auch immer liebevoll, zwischen unseren 5 Gebäuden, die was wir am Porsche Holding Campus in Salzburg haben, von Gebäude zu Gebäude ist ein weiterer Unterschied wie vor einem Kontinent zu einem anderen Kontinent. Stimmt teilweise, aber da auch einmal diese Grenzen durchschreiten und einfach mal in ein anderes Gebäude gehen, sich auf einen Kaffee zu treffen, das ist ein Kernthema, das was wir jetzt nach und nach angehen und die Themen eben dementsprechend zu besprechen.
Ja, und wahrscheinlich kann man viele Dinge zerreden. Am Ende des Tages habt ihr ja das Projekt auch gestartet. Konzepte, Designs wurden erstellt, es wurde entwickelt, es ist jetzt live. Das ist ja dann auch nochmal ein anderes Gesprächsthema, wenn man ein Produkt einfach dann auch, egal welche Diskussionen links und rechts passieren, einfach dann auch weiter forciert und launcht und jetzt da hat und darüber dann weiter diskutieren kann, okay, in welche Richtung kann es jetzt gehen, sollen wir ein bisschen mehr nach in die Richtung oder in die Richtung. Aber am Ende des Tages, egal welche internen Diskussionen oder Geplänkel es gibt, ist es ja schon jetzt für mich ein Mehrwert gewesen, weil die Journey der Winterreifenbuchung um einiges besser geworden ist.
Und genau um das geht's. Und wir wollen in Zukunft auch immer mehr und mehr Use Cases einarbeiten. Das heißt, in der Porsche Holding intern, wir haben ja auch einen Infrastrukturbereitsteller für Ladelösungen mit der Moon City. Wir haben auch eine Porsche Bank mit ihrem eigenen Portal. Das heißt, für uns, das Redesign war jetzt die Basis da, die Grundfeste dieser Carlock Journey. Und die hat jetzt, wie gesagt, mit dem Go-Live gerade erst begonnen. Das heißt, jetzt starten wir mit den Kommunikationen, wo können wir weitere Synergien treffen. Es gibt bereits bestehende Lösungen, die werden woanders entwickelt. Auch diverse Entwicklungskosten wandern von unserer Firma ab. Vielleicht da ganz interessant zu erwähnen, Carlock ist 100% intern entwickelt. Das heißt, wir haben einen eigenen IT-Dienstleister, die Porsche Informatik, die uns mit Rat und Tat zur Seite steht. Und Carlock, besser gesagt die Carlock-App, ist die erste in-house entwickelte App. Das heißt, da haben wir auch ein riesen Learning hinter uns und das ganze Projekt so smooth über die Bühne zu bringen, war auch eine absolute Meisterleistung.
Und genau da haken wir jetzt ein, was denn hier die Learnings waren und welche Challenges da in dieser ganzen Produktentwicklung passiert sind.
Von Anfang an waren die zwei größten Challenges natürlich, die wir als Auftrag auch mitbekommen haben. Erstens mal die Timeline, die von Anfang an natürlich eine sehr, sehr straffe war. Und natürlich der klare Auftrag, Carlock als Brand Relaunch aus User Experience, User Interface Sicht auf einen State-of-the-Art-Level zu heben. Das war die Grundvorgabe beim Brand Relaunch von Carlock. Gleichzeitig haben wir aber intern auch Ressourcenthematiken gehabt, haben natürlich gesagt, okay, wir können das so nicht stemmen, wir wollen uns bewusst auch den Input einer Agentur dazu holen, die den absoluten Fokus auf User Experience hat und hat eine Ausschreibung gegeben, wo ihr Teil davon wart natürlich und eure Präsentation hat, ich glaube, den ganzen Raum einstimmig beeindruckt und die Entscheidung ist auch einstimmig gefallen. Ich kann mich erinnern, wie wir da drinnen gesessen sind. Und mit diesem Prozess, den wir dann mit euch gestartet haben, auch diesen UXI-Prozess, auch eine Idee hinter Carlock zu finden, auch die Werte der Marke oder der Marken eigentlich im Hintergrund, das ist wieder die große Challenge, dass wir ja die Marke Carlock jetzt nicht gegenüber dem Kunden groß positionieren, sondern wir wollen ja eigentlich unsere Marken über Carlock an den Kunden positionieren und genau dieser UXI-Prozess hat uns da sehr, sehr geholfen, finde ich auch, diese Identität der Marke zu kreieren. Von da weg sind wir natürlich dann auch sehr, sehr eng mit den Entwicklern immer zusammengesessen. Wir haben da ein tolles Entwicklerteam auf Porsche Informatik-Seite, die sehr, sehr innovativ arbeiten, mit dem wir auch schon sehr, sehr lange zusammenarbeiten und ich glaube, der Riesen-Benefit ist einfach, dass wir in demselben Gebäude sitzen wie die Entwickler, die sitzen einen Stock unter uns und genau diese Konstellation hat uns sicher einige Probleme in der Zusammenarbeit erspart, weil man einfach den Weg in 2 Minuten kurz quatschen, den eher nutzt, als wie vielleicht ein Meeting einzuberufen für gewisse Themen. Das ist ein riesen Benefit, glaube ich, bei uns im Haus, den wir oft vielleicht zu schätzen vergessen, aber das müssen wir uns immer wieder ein bisschen überlegen, dass das eine Riesengeschichte ist, dass wir in-house Entwicklungspartner haben.
Vielleicht kannst du da noch mal kurz was dazu sagen, weil da gibt es ja auch unterschiedliche Ansätze. Ihr habt jetzt die Entwicklung internalisiert, habt aber gesagt, für den UX-Teil holt ihr euch Unterstützung von außen. Was war dahinter die Überlegung? Weil manche Unternehmen internalisieren alles, manche Unternehmen externalisieren alles. Vielleicht könnt ihr kurz was dazu sagen, was dahinter die
Rationale. Wir sind grundsätzlich auch eher der Internalisierer. Also wir versuchen wirklich die Kompetenz im Haus zu behalten. Das ist sicher auch eine der Kernkompetenzen der Porsche Holding. Wir versuchen alle Geschichten idealerweise im Haus zu halten. Bei dem Thema haben wir bewusst aber gesagt, okay, wir sind bis zu einem gewissen Grad betriebsblind bei diesen Themen. Wir denken grundsätzlich nur mehr in Einschränkungen. Wir denken in Einschränkungen der Stakeholder. Der will das nicht. Das geht aus dem Grund schon nicht. Und der Grund, warum wir eben da den externen Sicht genau eben auf das Thema wollten, eben eine externe Agentur dazu zu holen. Das war der Hauptgrund definitiv. Und natürlich auch, um Expertise zu gewinnen. Wir haben super interne Designer, wir haben Konzepter, aber in der Welt wollten wir einfach bewusst den Blick von außen drauf. Das war die Idee dahinter und der klare Auftrag auch von unseren Chefs.
Und jetzt hattest du ja schon kurz von unserem Pitch-Prozess gesprochen. Das hat uns natürlich auch viel Freude bereitet und umso mehr Freude hat es uns bereitet, dass wir euch auch überzeugen konnten von unserem Ansatz. Und zu unserem Ansatz gehört ja auch der Gedanke, dass eigentlich Marken-Experience und User-Experience sehr eng zusammenspielen müssen. Jetzt hatten wir bei euch natürlich die große Herausforderung. Wir haben es mit gleich 10 Marken zu tun. Das heißt, wir brauchten ein Multi-Brand-Design-System. Aber vielleicht, Flo, du hattest es schon gerade angedeutet. Kannst du noch mal ein, zwei Sätze dazu sagen, warum ihr das auch glaubt? Weil wir finden, das glauben noch zu wenige Menschen, dass eigentlich Marke und Experience in den digitalen Touchpoints nicht unabhängig voneinander betrachtet und gestaltet werden sollten. Genau, das ist einer unserer Glaubenssätze und wir hatten das Gefühl, da das ist Wasser auf eure Mühlen. Vielleicht kannst du dazu noch mal einen Satz sagen.
Genau, ja. Aus der Marke Carlog raus hat sich ja parallel, und das war von Anfang auch an die Intention, ein Designsystem im Endeffekt im Hintergrund bei uns entwickelt, um genau diese Durchgängigkeit auch zu gewährleisten. Sprich, wir reden hier von einem Multimarken-Designsystem, das auf basierender Marke Carlog ist. Und wir haben jetzt dann auch den Ansatz, oder wir betreiben den Ansatz so, unsere Produkte grundsätzlich nur mehr in dem internen Arbeitstitel bei uns Unity UX Design System zu betreiben und genau so von diesem Mittelweg oder von diesem großen gemeinsamen Nenner im Prinzip dann die Markenabwandlungen zu machen. Da sind wir jetzt schon sehr tief im Detail drinnen, glaube ich. Aber ich glaube, nur aus der Lösung heraus können wir diese Durchgängigkeit und diese einheitlichen Auftritte der Marken generieren. Wir wollen, und da spricht wieder der Porsche Holding Ansatz definitiv mit rein, diese Effizienz, das Produkt in unserem Unity-Design zu bauen und dann in die Marken zu gehen, das ist unsere Grundidee dahinter. Wir haben auch vor wenigen Wochen da einen großen Kick-Off zu dem Thema bei uns intern gehabt, wo es darum geht, eben auch endlich die Entwicklungsseite im Designsystem mitzunehmen. Wir haben das sehr, sehr Design, aus sehr, sehr großer Designsicht betrieben, Anfang des Designsystems. Im Endeffekt ist das aber nur die halbe Wahrheit. Ohne Entwicklung, ohne die Developer-Komponenten bringt ein Designsystem niemals den Mehrwert, den es bringen kann. Und genau, also diese Multimarken-Geschichte ist eben die Idee dahinter, eben unsere Produkte, die wir innerhalb von Carlog auch betreiben, wie ein Konfigurator, ein Lagerfahrzeugportal, immer aus der größten gemeinsamen Sicht zu sehen und im Unity UX in dem Fall zu designen.
Vielleicht ganz kurz über die Brand Identity von Carlog. Da hatten wir die außerordentliche Herausforderung, wie der Felix vorher angesprochen hat, dass wir uns nicht zu weit aus dem Fenster lehnen dürfen, weil wir wollen eben, wie der Florian gesagt hat, wir wollen über Carlog die Kunden auch in Richtung Marke bewegen. Schlussendlich hat sich für uns herausgestellt, ganz ohne Brand Identity klappt es dann auch nicht. Und ich glaube, das ist sehr stark verbandelt mit dem neuen Designsystem, das, was wir ins Leben gerufen haben. Wenn man rausgeht und sagt, was ist Carlog, dann haben wir erst einmal ganz, ganz, ganz viele Fragezeichen in den Köpfen. Und das wollen wir eben mit dieser Brand Identity schaffen, dass wir eben diese Fragezeichen auflösen. Und wenn man in unserer Einzelhandelsorganisation jetzt einmal angefangen sagt, was ist Carlog, dann sollen sie ein positives Bild haben. Ich glaube, das Designsystem, die neue Optik, das neue Look and Feel von Carlog spielt da eine sehr große Rolle, einfach um unseren Außendienst, unseren Handel, Einzelhandelsorganisationen zu zeigen, es tut sich was. Und es hat sich extrem viel getan. Also Carlog ist nicht mehr das, was es war vor eurem Pitch, sagen wir mal so. Und da hat sich im letzten Jahr so extrem viel auch gemeinsam mit euch verändert an der ganzen Identität von Carlog, dass man jetzt halt wirklich sagen kann, das ist ein niegelnagelneues Produkt mit wenig Bezug zu der alten Welt von Carlog.
Und das ist ja eigentlich noch eine weitere spannende Dimension, dass jetzt entwickelt ihr das Produkt, ihr entwickelt Carlog, die Identität etc. Und dann denkt man, okay, man drückt jetzt auf einen Knopf live und alle sind happy und alle wissen darüber Bescheid. Aber bei euch ist es ja so, dass ja dann auch eben diese ganzen, die ganze Infrastruktur der Händler etc. Ich kann mich erinnern, wo ihr meintet, es gibt Händler, die haben das Wort oder die haben Carlog noch nie gehört, ja, weil die damit gar nicht wissen, wie sie, weil sie es vielleicht auch gar nicht wollen, dass sie erstmal irgendwie das verstehen wollen, was das ist, um dann ihren Kunden oder Kundinnen da irgendwie weiterzuhelfen. Das heißt, da ist ja auch dann ein Prozess, wieder die Leute an Bord zu holen, denen zu vermitteln, was ist Carlog, wie können wir das, was hilft das in Summe allen am Ende des Tages, ist ja auch eine große Herausforderung.
Auf jeden Fall, und das ist die Kernherausforderung. Also mit dem Druck aufs Knöpfchen beim Go-Live, das war ein Meilenstein. Aber die Reise hat da erst im Prinzip wirklich begonnen, weil jetzt geht's los, diese Information nach außen zu tragen. Wir sind zum Beispiel, steht jetzt nicht direkt in unserer Job Description, aber wir sind öfters im Einzelhandel draußen unterwegs, wie schon vorher angemerkt, oder haben auch Präsentationen, Digitalisierung, wie schaut das Autohaus der Zukunft aus, vor unseren Einzelhandelskollegen. Und da hatten wir gerade vor einem Monat eine Serviceleitertagung mit 360 Serviceleitern österreichweit. Jeder einzelne Serviceleiter ist für ein Autohaus verantwortlich und da haben wir das Thema Carlog auch mitgebracht. Und das sind unsere Methoden, wie wir eben Carlog auch in den Einzelhandel bringen und wer verkauft unsere Produkte. Im Endeffekt, unsere Produkte verkauft unsere Verkäufer, unsere Serviceleiter, unsere Serviceberater, die direkt im Kontakt mit dem Kunden sind. Und da wir aus unserem Büro raus haben die Schwierigkeit, dass wir eben nicht direkt draußen am Feld sind. Und da sind wir sehr stark angewiesen auf unsere Einzelhandelskollegen. Diese Brand Identity, die was wir uns jetzt gemeinsam ausgemacht haben, beziehungsweise nach wie vor im Entstehen ist, auch an den Außenhandel beziehungsweise dann im Endeffekt an den Kunden zu kommunizieren.
Wenn du jetzt natürlich sagst, das Autohaus der Zukunft, das können wir nicht einfach so stehen lassen, ohne einmal von dir erfahren zu haben, wie sieht das Autohaus der Zukunft aus? Ich kann mir vorstellen, es ist natürlich, ist das Ganze eine hybride Experience wahrscheinlich, gemischt mit im Autohaus, was dort passiert, angefüttert mit digitalen Touchpoints und Erlebnissen. Also wie muss ich mir in Zukunft meinen Besuch im Autohaus vorstellen und die Experience drumherum?
Also wir sagen immer, wenn wir draußen sind und irgendwelche Vorträge halten, wir wollen euch die Digitalisierung jetzt nicht um die Ohren hauen, weil viele Betriebe sagen, in der letzten Zeit gibt es immer mehr und mehr digitale Produkte, die schlussendlich das Autohaus unterstützen sollen, aber vielleicht noch nicht die Zeit dafür ist, diese auszurollen. Das heißt, wir sind in einer stetigen Entwicklungsphase, gleich wie bei Carlog, die Brand Identity, wo wir sagen, okay, wir wollen jetzt mal anfangen, diese Digitalisierung weiter vorzutreiben. Und was ist die Digitalisierung im Endeffekt? Fangen wir einfach mal an, das Blatt Papier wegzubringen. Weil im Endeffekt, was machst du, wenn du das Fahrzeug zum Service bringst? Schlussendlich unterschreibst du 6 Dokumente in Papierform. Was passiert mit dem Papier? Das Papier muss jemand ausdrucken. Das Papier muss jemand auf den Schreibtisch legen. Das Papier muss im Schreibtisch sortiert werden. Ist in einem Riesenstapel, muss rausgesucht werden, wird dem Kunden vorgelegt, wird unterschrieben, wird wieder einsortiert, in Ordner gelegt und der Ordner muss wieder 11 Jahre irgendwo verstauben. Und von dem wollen wir einfach weg. Das heißt, was ist das Ganze? Das ist alles Zeit, das, was man sich im Betrieb schlussendlich sparen kann. Zeit, die man damit verbringen kann, die Customer Relation aufrechtzuerhalten mit dem Kunden, wie vorher erwähnt, einen Kaffee trinken und über das nächste Auto zu sprechen. Das sind die zentralen Themen, die wir mit Digitalisierung lösen wollen. Aber es gibt Betriebe, die sind sehr positiv und pro Digitalisierung und es gibt Betriebe, die sind alteingesessen und wollen an ihren ursprünglichen Prozessen festhalten, spricht ja überhaupt nichts dagegen, aber wir sind dafür verantwortlich, dass wir diesen Weg aufzeigen.
Genau, also klarer Auftrag würde ich sagen in der Geschichte ist auch, alle Prozesse, die jetzt, blöderweise gesagt, offline stattfinden, zu digitalisieren, sprich alle Wege, die jetzt in einer Offline-Welt stattfinden müssen oder ausschließlich müssen, zumindest die Möglichkeit zu bieten, diese auch online durchführen zu können. Ohne es zu müssen. Nur für die Zielgruppe, die sich das wünscht.
Ein Riesenbeispiel für Digitalisierung und die Hinterfragung der Digitalisierung ist natürlich, wie von Florian ursprünglich angesprochen, unsere Online-Kaufstrecke. Das heißt, es wird immer wieder hinterfragt, wer kauft sich überhaupt sein Fahrzeug online? Und da haben wir den ganz klaren Standpunkt. Der Kunde hat jetzt die Chance, sich über das Fahrzeug informieren. Das heißt, 98% der Informationsstrecke wird wahrscheinlich bereits digital stattfinden. Bei manchen Kunden, die gehen auch noch ins Autohaus, fragen den Verkäufer, was das beste Fahrzeug für ihn ist. Natürlich, das gibt es nach wie vor. Aber unser klarer Auftrag, wie der Florian schon gesagt hat, ist diese 100% digitalisierte Customer Journey. Und da, wenn die ersten 90% der Informationsphase durch Konfigurator, durch unsere Websites bereits digital passiert, warum dann die Gap der letzten 10% nicht mit unseren digitalen Lösungen schließen?
Ja, definitiv. Die Sache, glaube ich, wo wir jetzt, was auch noch spannend ist, tiefer reinzugehen, ihr habt ja schon erzählt, wie ihr grundsätzlich aufgestellt seid, Porsche Informatik, generell in der Produktentwicklung. Vielleicht lohnt es sich da noch ein bisschen tiefer zu gehen, wie genau ihr dann auch Carlock oder andere Produkte entwickelt, welche Methoden verfolgt ihr, welche Abnahmeprozesse habt ihr, Gates etc. Und ja genau, vielleicht fangen wir mit dem erstmal an. So generell Produktentwicklungsprozess, wie seid ihr aufgestellt?
Ich würde mal starten, ich glaube, dass es eben mit dem Start von Carlock einmal die Basis geschafft ist, einfach einmal einen Brandview-Launch, ein solides Portal auf die Füße zu stellen. Jetzt geht es eben darum, genau diese Features, diese Funktionalitäten, diese Use Cases für den User quasi in das Portal zu packen. Aus Produktsicht kommen die natürlich immer sehr, sehr produktspezifisch. Und ich glaube, der Auftrag speziell von meiner Seite und von meinem Team ist es, genau das in die User Journeys zu gießen. Und das ist die riesen Challenge dahinter gerade. Weil jeder natürlich von Produktsicht immer nur aus seinem Feature denkt und es geht eben grundsätzlich immer maximal Features in ein Produkt zu packen. Aber wenn die Journey dahinter nicht passt, dann werden die Features in der Form nicht angenommen oder teilweise auch gar nicht gefunden. Also gibt es gute Beispiele, wenn Apps vollgepackt sind mit coolen Features, die aber nicht gefunden werden, bringt es genauso wenig.
Vielleicht nochmal auf die technische Komponente einzusteigen. Wie entwickeln wir das Produkt Carlock? Ursprünglich vor dem Redesign war Carlock sehr flexibel. Das heißt, man konnte releasen, wann man wollte. Wir haben entwickelt und irgendwann hat man gesagt, so und jetzt schießen wir den Release raus. Inzwischen ist Carlock schon so groß und so verbreitet, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen uns ein bisschen an Release-Zyklen hängen. Das heißt, wir sind jetzt ein bisschen zurückgerudert von der 100%igen Dynamik hin zu ein bisschen strukturierterer Form. Und wir haben zum einen die Arbeitsweise von uns allen einmal hinterfragt und optimiert und zum anderen auch ein bisschen eine Struktur in den ganzen Development- und Release-Prozess in Carlock reinzubringen. Das heißt, Stand jetzt schauen wir, dass wir monatliche Releases einfügen mit einer klassischen QA-Abnahmephase und auch Abnahmephase durch den Kunden. Und das ist einmal das eine. Das andere war das Zusammenarbeitsmodell, das was wir auch gleich mit diesem Redesign angegangen sind. Das heißt, in der Vergangenheit haben sich Themen eingeschlichen, da wo die Zusammenarbeit teilweise sehr schwer verlief, sehr schwerfällig. Es gab unterschiedlichste Meinungen. Da haben wir gesagt, okay, nach dem Redesign oder mit dem Redesign nutzen wir gleich die Chance, um uns alle gemeinsam Fachbereich und Entwicklung zusammen an einem Tisch zu setzen und einmal alle Bedürfnisse der jeweiligen einzelnen Personen aufzugreifen. Das heißt, wir haben eine riesen Mindmap gemacht, was ist mir wichtig im Daily Business, wer soll für was verantwortlich sein. Und da haben sich einige Knoten, die sich über die letzten Jahre aufgestaut haben, im Prinzip gelöst. Das heißt, da wieder die offene Kommunikation, ganz ein zentrales, wichtiges Mittel, einfach Themen offen ansprechen, das haben wir jetzt in den letzten Monaten gemeinsam mit dem ganzen Carlock-Team wunderbar umgesetzt und das hilft uns jetzt einfach in der Zusammenarbeit. Weil wir haben so viele Spezialisten, wir haben so viele schlaue Köpfe, die Grundvoraussetzungen sind perfekt. Aber wenn es da irgendwelche kommunikativen Hindernisse gibt, wenn da irgendwelche Rollen und Rechte nicht geklärt sind, dann kommt man in einen Strudel rein, aus dem man nur schwer rauskommt. Und ich glaube, das ist ein Riesen-Learning. Das war so ein netter Nebeneffekt aus dem ganzen Redesign war, auch diese Themen anzugehen.
Jetzt gibt's ja trotzdem das gängige Symptom oder, wie soll man das sagen, in größeren Konzernen, dass es Leute gibt, die klassische Story aus dem Management, jemand, der sich denkt, den Flo oder den Sebastian, den schnappe ich mir jetzt mal in der Mittagspause und dann, ich habe hier so ein, zwei Ideen, die sind super wichtig, die müssen unbedingt in die App und am besten auch in die Tab-Leiste unten rein. Ich zahle ihnen auch das Mittagessen und dann bauen die das sicher ein. So, wie geht ihr mit all diesen Wünschen, Anforderungen, Drohungen oder was auch immer um, Dinge zu priorisieren in der Produktentwicklung?
Du warst bei uns schon Mittagessen, glaube ich, oder?
Nein, bei uns, vor allem im Carlog-Umfeld, ist es wichtig, open-minded zu sein. Das heißt natürlich, wir haben eine Standard-Roadmap mit Themen, die sich über die Jahre angestaut haben, aber auch neue Themen und die versuchen wir bestmöglich zu vermischen. Auch im Bereich User Experience, das heißt, wir haben jetzt das Design gelauncht. Der Produktivgang war nichts anderes wie ein großer User-Test. Das heißt, was uns bei den ersten 100 User, die was wir gemeinsam mit euch befragt haben, nicht aufgefallen ist, fällt uns jetzt bei unseren 460.000 Usern auf. Und da gibt es teilweise Themen, die was man im Nachhinein noch ein bisschen verbessern kann, aber all in all ist es grundsolide. Um zurückzukommen auf die Frage, wie gehen wir mit Themen um, die was uns beim Mittagessen um die Ohren gehauen werden? Grundsätzlich jedes Thema oder jeder Input ist highly welcomed bei uns im Carlog-Team. Das heißt, egal ob es noch so die kleine Anmerkung ist, das ist immer gern gesehen und wir sind auch absolut offen. Was schlussendlich umgesetzt ist, und da bin ich sehr dankbar über unsere Konstellation, ist, dass wir in der Group IT die Freiheit haben, unsere Themen begründetermaßen zu steuern. Das heißt, wenn es jetzt ein Button-Farb-Change ist, das hat eine wesentlich geringere Priorität als eine Verbesserung einer User-Journey. Das Feedback, das was wir einholen, zum Beispiel jetzt beim Fahrzeuganlageprozess, muss man bei uns in Carlog eine Fahrgestellnummer eingeben. Da sind schon einige drüber gestolpert, was ist die Fahrgestellnummer, wo finde ich denn die überhaupt? Und da wollen wir den Kunden jetzt mit einem der nächsten Release einfach näher dazu führen, dass man einfach sagt, okay, wir unterstützen den Kunden mit einer Scan-Funktionalität, wo er seine Fahrgestellnummer oder seinen Zulassungsschein einfach abfotografieren kann und sich alle relevanten Daten rausziehen kann. Oder auch einfach so simple Sachen wie, okay, da ist ein Feld, wo Fahrgestellnummer drinsteht, aber was muss ich jetzt mit dem Feld machen? Dass automatisch die Tastatur beim Mobilgerät aufgeht und das schon mal irgendwie vorbefüllt wird mit irgendwelchen Zeichen, dass man da dem Kunden suggestiert, dass da was zum Ausfüllen ist. Das sind so kleine Themen, die was man nach und nach einfließen lassen.
Und wie ist es auch mit Themen, die dann nicht gemacht werden, die depriorisiert werden, aus eben gegebenen Gründen, weil man sagt, okay, andere Dinge sind einfach jetzt wichtiger. Entweder eine Funktionalität wird komplett auf den Hold gesetzt und wird die nächsten 2 Jahre nicht umgesetzt oder ist einfach vielleicht auch einfach ein Schwachsinn. Ja, es kann auch sein. Es gibt genug Leute, die einfach ja nur Requests senden intern. Jetzt, ich bin immer der wieder auf eure internen Strukturen zurückkommt. Aber natürlich auch von außen gibt es ja genug User, die einfach auch Schwachsinnsideen haben. Das ist auch berechtigt, die kommen rein, aber die sind per se einfach dann Schwachsinn und man kann mit diesen nicht arbeiten. Dann muss man ja irgendwie Nein sagen und die verargumentieren, warum. Und da kommt es ja wieder zurück auf, okay, was sind unsere Ziele, was ist unsere Roadmap und was wollen unsere Nutzer, Nutzerinnen, unsere KPIs und aus den gegebenen Gründen können wir Gewisses nicht machen oder weiter verfolgen. So, wie gut funktioniert dieses Nein-Sagen auch bei euch? Auch intern vielleicht?
Natürlich gibt es immer wieder Themen, da wo du denkst, wie kommt diese Person jetzt da drauf? Das heißt, es gibt für uns auch relevante und irrelevante Themen, ganz klar, aber da ist es für uns wichtig, einen neutralen Blick drauf zu haben. Das heißt, die Hintergründe verstehen, warum hat diese Person das gesagt, kommt es bei dieser einzelnen Person vor oder kommt es bei der gesamten Userschaft vor und wie geht man damit in Zukunft um? Wir haben auch vereinzelt Measures pro Anforderung, wo wir sagen, okay, ist das ein Legal-Fiscal-Thema? Ist das jetzt ein kritisches Thema? Ist das jetzt ein politisches Thema? Ist das jetzt ein Must-Have? Ist das ein Nice-to-Have-Thema? Und anhand dessen hangeln wir uns im Prinzip in unserer Priorisierung voran. Natürlich gibt es strategische Themen, die wir immer wieder begleiten, aber ein Thema oder ein Learning, weil wir es vorher angesprochen haben, aus dem Redesign-Projekt ist es, dass wir uns nicht mehr so auf starre Projekte konzentrieren möchten. Das heißt, beim Redesign war das jetzt so, Carlog war im Prinzip, was Weiterentwicklungen und Themen angegangen ist, die was nebenbei gelaufen sind, ein Jahr handlungsunfähig. Warum? Weil das ganze Entwicklungsteam zu 100% am Redesign von Carlog gearbeitet hat. Und das wollen wir in Zukunft vermeiden, einfach um ein bisschen dynamischer zu bleiben und uns nicht in Projekte, Großprojekte reindringen zu lassen, dass wir nicht unsere gesamte Entwicklerschaft auf ein einziges Projekt ansetzen. Das heißt auch klare Kommunikation. Klare Kommunikation ist ganz wichtig, wenn ein Thema jetzt nicht relevant ist, nachdem wir es verstehen haben und auch begründen können, warum es nicht relevant ist, dann können wir das auch gerne kommunizieren. Das nächste Thema, was immer sehr kritisch ist und was jetzt in unserem Redesign immer kritisch war, ist das Thema Timeline. Und Timeline, vorgegebene Timeline, das ist immer immer ein Thema. Bis Februar muss das fertig sein oder es gibt gewisse Stichtage, wo das fertig sein muss. Und da ist, glaube ich, auch das einzige Thema der offenen Kommunikation. Das heißt, man muss wirklich neutral, ohne viele Emotionen bewerten, wann kann ich das schaffen, wie schaut es mit der Entwicklung aus. Wir wollen jetzt nicht die Entwickler 24/7 entwickeln haben und am Wochenende noch dazu, sondern das muss wirklich ausgewogen sein. Das heißt, wie viele Personen setze ich an die Entwicklungen ran, wie viele können das stemmen und wie viele Personen brauche ich, um mein Daily Business abzudecken. Das heißt, da sind wir in ständigen Abwägungen, wie kommunizieren wir was an wen. Und vor allem so bei strategischen Themen, die was wir jetzt auch im Calog-Portfolio haben, da schauen wir, dass die mit einem Teil der Entwicklerschaft abgedeckt sind, aber uns noch auf andere Themen zu fokussieren. Das heißt, dass wir uns nicht selbst außer Gefecht setzen über kurz- bzw. mittelfristig.
Und ich glaube, genau diese strategischen Themen, die da ja reinspielen, die vielleicht diese gewisse Parallelität zu den Hersteller-Apps sich quasi spiegelt, die lassen sich relativ gut wegargumentieren in den Anforderungen. Wir wollen bewusst hier eine Parallelität zu den Hersteller-Apps bieten. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt.
Jetzt seid ihr zwei super sympathisch, smarte Kerlchen. Und ich glaube, von diesen Personen gibt es ja in diesem ganzen Konzern, in der Holding und überall, sicherlich auch noch weitere Personen. Ihr habt viele Learnings, von vielen Herausforderungen gesprochen. Gibt es eigentlich einen gewissen Wissensaustausch, grenzenübergreifend, markenübergreifend, wenn es um Produktentwicklung geht? Gibt es diesen Austausch? Wenn ja, wie? Gibt es da irgendwelche Conferences, irgendwelche Portale, irgendwelche Meetups?
Wir betreiben aus unserer Abteilung, und ich würde ja mal übergreifend sehen, unseren Digital Stakeholder Exchange, den wir in quartalsweisen Sessions durchführen, wo auch wirklich diese Interaktivität gefragt ist. Wir wollen da keine Frontalbeschallung durchführen. Es ist bewusst so gestaltet, dass der Raum auch hergibt, dass wirklich alle sich in dem Fall mitteilen und auch wirklich aktiv Themen mitnehmen. Es geht auch vorab darum, Themen einzumelden, Themen, die unter den Nägeln brennen, sozusagen da auch mitzunehmen und auch wirklich anzusprechen. Ob dann in der Priorisierung das Thema Relevanz findet oder ob es mit reinwandert, ist dann immer natürlich Sache des Product Owners und des Produktverantwortlichen in dem Fall. Aber klar, diese Austauschgeschichten gibt es. Die sind auch in einem Konzern sehr etabliert, muss man sagen, ja.
Also vor allem im Länderkontext haben wir auch ein weiteres Instrument, das nennt sich das internationale Planning Meeting. Wir treffen uns einmal im Jahr mit allen unseren IT-Verantwortlichen in den Märkten draußen und reden, tauschen uns über aktuelle Strategien in den jeweiligen Produkten aus. In den letzten Jahren war das eher mehr in Richtung Frontbeschallung, wie der Florian gesagt hat, aber wir planen das in Zukunft einfach wesentlich interaktiver zu gestalten, dass man einzelne Workshop-Gruppen hat. Ich habe es vorher kurz angesprochen, wir hatten diese Serviceleiter-Konferenz mit all den Serviceleitern von Österreich, die sind genauso workshopmäßig aufgebaut. Das heißt, in Mittel- bis Kleinstgruppen bis zu 20 Personen geht man von Workshop zu Workshop und nimmt sich das mit, kann auch in Interaktion treten mit dem jeweiligen Product Owner und man nimmt sich eben das mit, was man für sich als wertvoll und wichtig erachtet. Für uns sind diese Frontbeschallungen oder diese Präsentationen, Stichwort digitales Autohaus und so weiter, eben nicht nur da, dass wir das Wissen an andere vermitteln, sondern auch, dass wir Feedback zu unseren Produkten sammeln. Das heißt, das ist eine der wichtigsten Feedbackschleifen, die was wir als Product Owner für unsere Produkte haben, nämlich rauszugehen, mit unseren Stakeholdern zu reden und das Feedback direkt vor Ort einzusammeln.
Feedback einsammeln. Im Prinzip geht es ja auch neben den ganzen Konzepten, Designs, Launch, Produktentwicklung ja auch darum, das Ganze barrierefrei zu gestalten. Ich denke, auch da ist es ja auch auf der einen Seite natürlich gesetzlich getrieben, auf der anderen Seite betrifft euch das ja an allen Fronten, an allen digitalen Fronten im Konzern. Vielleicht wird das ganze Thema Barrierefreiheit auch zum Start von der Entwicklung von Calog euch schon beschäftigt und auch über die Journey hinweg auch vielleicht auch ja in allen möglichen Aspekten eigentlich. Und vielleicht gab es auch die eine oder andere Erkenntnis, die dann ja auch wieder wichtig war für die Brand-Apps oder andersrum. Genau.
Im Zuge dessen haben wir natürlich auch bei den initialen Design-Geschichten darauf geschaut, dass wir natürlich alle möglichen naheliegenden Kriterien erfüllen. Zu dem Zeitpunkt, glaube ich, war aber die Details waren uns in der Form noch nicht so bekannt, muss ich ehrlich zugeben. Also wir haben das Thema definitiv vor 2 Jahren noch nicht so am Schirm gehabt, wie wir es jetzt haben. hat verschiedene Gründe. Ich glaube, dass das einfach, je näher die Deadline kommt, desto relevanter wird es einfach. Das ist, glaube ich, ähnlich wie in einer Projektumgebung. Genauso geht es auch mit Gesetzen vermutlich. Wir sind da dran. Ich glaube nicht mit dem Fokus, den es vielleicht brauchen würde, aber wir sind da definitiv dran.
Okay, dann haben wir jetzt viel über die Produktentwicklung gesprochen, über das Momentum, um das Ganze drumherum. Aber dann 3, 2, 1, Carlock war live. Wie ging es euch da persönlich? Auch emotional, ihr habt ja das Ganze begleitet. Wie kann ich mir das vorstellen? Haben die Korken geknallt, der Champagner ist geflossen, ihr habt's gefeiert und am nächsten Tag oder habt euch 2 Wochen Urlaub genommen und erstmal euch eingesperrt oder wart ihr sofort schon wieder, okay, am nächsten Tag, let's go, was sind jetzt die nächsten Milestones, die wir angehen müssen? Wie war die emotionale Rollercoaster in dem Fall?
Also die emotionale Rollercoaster war in den letzten Monaten sehr spannend, sagen wir mal so. Es war ja tatsächlich nicht unser erster Go-Live-Termin, ich glaube, es war schon der 4. Go-Live-Termin. Spannenderweise, das ganze Projekt haben wir ja Apollon getauft. Und wir haben gesagt, okay, wir müssen es unter 13 Mal schaffen, weil auch die Apollo-13-Mission ist ja die einzige, die am Mond gelandet ist. Und wir haben es in 4 Versuchen geschafft tatsächlich, aber aufgrund harter Deadlines, die wir einfach nicht einhalten konnten. Vielleicht hatte man sich auch am Anfang ein bisschen verschätzt, was den Umfang von Carlock angeht, weil man weiß, Carlock, die einzelnen Funktionalitäten von Carlock, wenn man sie kennt, schaut jetzt auf den ersten Blick nicht umfangreich aus, aber diese Schnittstelle, besser gesagt, Carlock ist ja nicht nur ein von sich aus getriebenes Produkt, sondern viele, viele andere Produkte zahlen in dieses eine Produkt ein. Das heißt, da hat man sich wahrscheinlich ein bisschen zu früh gefreut von der wenigen Komplexität, die was man sich erwartet hat, aber schlussendlich ist das relativ ausgeartet, wenn man das einmal so sagen darf. Der erste Go-Live-Termin war meines Wissens noch der Oktober 2023, ein Jahr später, also ein halbes Jahr später sind wir dann schlussendlich live gegangen, aber das hat dem Produkt auch gut getan. Das heißt, wir hatten die Zeit, auch interne User-Tests durchzuführen, gemeinsam mit Florian haben wir da auch intern was auf die Beine gestellt. Warum intern und warum auch nicht extern? Weil unsere internen Stakeholder halt das bessere Auge auf ihre eigenen Produkte haben, als wir es teilweise haben. Das heißt, diese Produkte, die was auf Carlock einzahlen, haben wir nochmal bei unseren, wie haben wir sie genannt, Geniuses abgefragt, wie kommen sie mit der Applikation zurecht, was hätten sie noch gern. Und auf Basis dessen haben wir uns einiges an Feedback noch eingeholt, das was wir vor dem tatsächlichen Launch jetzt vor ein paar Monaten wieder eingearbeitet haben. Das heißt, die Qualität von Carlock ist besser geworden. Es war zu vergleichen wie ein Wein, mit der Zeit wird er einfach immer wieder besser. Und in den letzten Monaten, für mich persönlich gesprochen, wenn wir auf Emotionen eingehen, ist mir Carlock wirklich ans Herz gewachsen. Und ich bin ein absoluter Fan von Carlock. Ich glaube, das kann man vielleicht auch raushören. Aber wie war der Go-Live-Moment oder wie war der Button-Click für uns? Schlussendlich, es hat kurz davor am Montag, bei uns nennt es internes Steering, wo unsere Top-Level-Management nochmal über die Entscheidungen drüber geht und das finale Go gibt, haben wir aus den letzten Steerings das wunderbare Thema gehabt, dass es immer wieder kurzfristig verschoben wurde aufgrund vereinzelter Themen, die was wir Gott sei Dank dann schlussendlich im finalen Go-Live behoben haben. Im letzten Steering haben wir auch noch ein kleines Thema, aber aufgrund der super Zusammenarbeit, die was wir über die Zeit gemeinsam mit dem Entwicklungsteam und auch mit uns hatten, wurde das Thema wirklich extrem schnell gelöst und es hieß einfach nur Leinen los. Schlussendlich, wie es dann live gegangen ist, konnten wir es dann gar nicht glauben, dass wir wirklich live sind, hatten dann auch dementsprechend eine Go-Live-Party bei uns in dem Büro. Unser Management hat nochmal sehr nette Worte gefunden für das Ganze und auch schön zu sehen, in unserem Management gibt es auch einige Leute, die über die Zeit Fan von Carlock geworden sind und ich glaube, das war der Startschuss für eine neue Ära und für das ambitionierte Ziel, mit Ende 2025 das Herzstück der Porsche Holding zu werden.
Mir hat das Team definitiv anders stattgefunden. Ich war in Italien, bin am Strand gelegen. Habe an dem Tag in der Früh zu meiner Freundin gesagt, sorry, ich muss heute einfach ausnahmsweise mal aufs Firmenhandy schauen. Habe dann gefühlt 5 Sekunden Refresh gemacht, bis die App dann endlich verfügbar war und habe dann Updates gleich runtergeladen. Habe versucht, mein Auto gleich hinzuzufügen, gleich am Sebastian geschrieben, du, sorry, mir zeigt es keine Bilder an bei dir. Habe jetzt gleich voll geschossen in seine Richtung eigentlich gesagt, sorry, wir müssen da gleich reagieren. Also war ein spezieller Urlaubstag definitiv, auf der Liege am Strand. Aber glücklich, dass es dann eigentlich so super funktioniert hat und das Team von Sebastian da auch wirklich instant reagiert hat auf alle Themen. Also ich glaube, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Also ich war sehr glücklich. War ein super Urlaubstag, muss ich sagen.
Weil es der Florian gerade erwähnt hat, er hat direkt aus dem Urlaub auf mich eingedroschen, natürlich. Wir haben viel, viel Feedback bekommen, sehr viel positives Feedback und auch schön zu sehen, welche Personen sich an dem im Hintergrund ein bisschen beteiligt haben und auch das im Hintergrund verfolgt haben. Aber natürlich auch extrem viel, um Gottes Willen, warum funktioniert das nicht, diese Fehlermeldung. Also Themen, die was man vorher auf QA einfach nicht abfangen konnte, weil unsere QA-Umgebung teilweise im Vergleich zu Prot ein bisschen anders konfiguriert war, wie wir im Nachhinein festgestellt hatten, die haben wir dank der super Zusammenarbeit sofort lösen können. Und innerhalb, wir hatten dann einen Monat Hypercare-Phase, in dem Monat haben wir hunderte Refinements, Verbesserungen, kleine Anpassungen durchgeführt, die schlussendlich das Produkt immer und immer kontinuierlich verbessert haben.
Also die Fanbase wächst, können wir auf jeden Fall sagen.
Die Fanbase wächst, das ist richtig.
Und das liegt natürlich auch daran, dass wir gemeinsam geschafft haben, ein herausragendes Produkt einfach auf die Straße zu bringen. Aber einmal live sein heißt ja nicht, wir sind fertig. So ein Produkt ist nie fertig. Das heißt, nochmal weiter in die Zukunft geschaut. Wir hatten schon vom digitalen Autohaus gesprochen. Wir müssen einmal das Thema AI zumindest anschneiden. Ja, es ist natürlich die Sau, die durchs Dorf getrieben wird seit 2-3 Jahren. Aber welchen Einfluss hat AI auf euren Produktentwicklungsprozess? Wird es vielleicht noch haben? Für uns ist das Thema Hyperpersonalisierung total spannend, dass sich in Zukunft vielleicht sogar vorausschauend das digitale Produkt so gestalte, dass es schon Nutzerverhalten vielleicht auch voraussehen kann, dementsprechend die Nutzenden zu jedem Zeitpunkt mit der richtigen Experience abholen. Welche Gedanken macht ihr euch da?
Also wir haben in dem Bereich glücklicherweise eine eigene Strategieabteilung, die sehr, sehr viele Use Cases AI-basiert bereits erarbeitet hat mit sehr, sehr vielen Startups, kleineren Agenturen. Da kann ich jetzt in den Details relativ wenig dazu sagen, muss ich ehrlich sagen. Wo wir das sehr, sehr aktiv nutzen, und das ist eigentlich gar nicht so der User Experience Aspekt. Wir nutzen es, es war ein riesen Quick Win. In den letzten Wochen sind wir auf unseren Dealer-Websites mit einer massiven Spam-Attacke beschäftigt. Die triggern uns damit mit sehr intelligenten Logiken, und wir haben jetzt über interne, auch über die Porsche Informatik Geschichte, eine relativ kurzfristige Lösung gefunden, die AI-basiert ist, die quasi Texterkennung macht und genau diese in eine Skala bringt von 1 bis 5 und sagt, wie relevant ist diese E-Mail. Die Brisanz dahinter ist einfach, das sind nicht einfach nur Kontakt-E-Mails, sondern die gehen bei uns direkt rein in so einen sogenannten Kontaktmanager, die wirklich bei den Betrieben in einen To-Do münden. Dementsprechend sind die eher unglücklich, wenn diverseste Spam-Mails aus allen möglichen Ländern da auf sie zukommen. Und da haben wir jetzt über diesen AI-Use-Case relativ schnell reagieren können und haben hier wirklich eine super Filterfunktionalität hinbekommen. Ist jetzt weniger der User Experience Aspekt, aber das Daily Business für unsere digitalen Produkte optimiert es definitiv.
Aus unserer Sicht haben wir uns natürlich auch sehr stark mit AI beschäftigt. Gerade wie verbindet man AI mit einem Kundenportal wie Carlog? Und da vielleicht, um nochmal einen Schritt zurückzugehen, was ist die Basis für das Ganze? Die Basis ist Daten. Daten, die wir über den Kunden sammeln. Und da war ein Thema sofort nach dem Go-Live die transparente Darstellung des Customer Consents. Das heißt, das war ein Fokusprojekt, das, was wir direkt nach Go-Live gestartet haben. Was ging es da grundsätzlich? Grundsätzlich ging es da um den Kunden transparent über zum einen unsere Firmenkonstrukte aufzuklären und dem Kunden auch zu vermitteln, welche Daten werden für welche Zwecke wann verwendet. Die Porsche Holding besteht ja aus einer Vielzahl von unterschiedlichsten Unternehmen, und da soll Carlog auch als Consent-Treiber fungieren. Bestes Beispiel, Digitalisierung im Autohaus. Aktuell werden die Consents im Autohaus noch über ein Blatt Papier mit Ankreuzen und Unterschrift eingeholt. Über Carlog kann das der Kunde halt bequem von zu Hause aus. Und das ist die Basis, dass wir diese Daten eben sammeln für diese AI-Use-Cases. Warum haben wir uns bis jetzt halt noch nicht so tief mit AI beschäftigt? Wir beschäftigen uns tatsächlich nach wie vor sehr tief mit AI, aber wir haben gesagt, wir wollen jetzt erst einmal, wir haben die Devise Getting the Basics Right. Das heißt, wir wollen schauen, welche Daten wollen wir überhaupt vom Kunden verwenden, weil am liebsten alle, ist jetzt nicht zielführend, weil was machen wir denn schlussendlich mit den Daten? Man kann Daten sammeln, so viel man will. Wenn die Use Cases, die darauf aufbauen, müssen zuerst definiert werden. Das heißt, für uns ist es ganz klar, wir wollen jetzt einmal starten mit Themen, welche Daten wollen wir über den Kunden sammeln und im Anschluss mit diesen Daten Use Cases aus dem Boden stampfen, die den Kunden schlussendlich helfen sollen im Daily Business und auch einen Vorteil bieten. Wie zum Beispiel unsere datenbasierte Newsfeed, den was wir mit Mitte 2025 live bringen wollen. Das heißt, wir haben ein Thema, Kunde gibt sein Content, für welche Marke auch immer, und er wird von vielen Marken gleichzeitig bespielt in unserem Porsche Holding Kontext. Das heißt, da soll Carlog wirklich als Filter fungieren, um den Kunden den für ihn zurechtgeschnittenen Content auszuliefern und dementsprechend auch die Vorteile, also zum Beispiel unser Loyalitätsprogramm, die Topcard dem Kunden näher bringen in der Reifen- und Räderzeit. Hey, du kriegst 3+1 Reifen gratis und noch zusätzlich Wischerblätter ausgetauscht, wenn du dir jetzt diese Topcard nimmst. Das heißt, wir starten einmal klein, getting the basics right, und bauen von darauf auf. Es gibt ein zusätzliches Projekt aus der Strategieabteilung, wie der Florian gesagt hat. Es nennt sich Luna, getrieben von unserem internen Startup der Moon City, den Charging Provider oder Charging Infrastructure Provider, die sich damit beschäftigt, wie können wir dem Kunden am Point of Sale die richtigen Informationen geben, die normal ein Verkaufsberater dem Kunden gibt. Das heißt, bei uns in der Moon City steht jetzt ein relativ großer Bildschirm, so groß wie eine Person, und da ist eine KI drauf programmiert, die Luna. Du kannst die Luna alles über unsere Marken, über die Modelle fragen und sie antwortet dir mit spezifischem Content. Das heißt, wir sind da auch schon sehr weit fortgeschritten, was das Thema Verkaufsoptimierung heißt. Und da gilt es jetzt, diese Verkaufsoptimierung am Point of Sale auch in unseren digitalen Point of Sale in Carlog einzubauen.
Gibt es neben AI, das ist natürlich, wie gesagt, das eine große Thema, weitere Trends, wo ihr sagt, die müssen wir auch im Schirm haben, damit müssen wir uns beschäftigen, das wird unsere Industrie in Zukunft massiv beeinflussen und hat auch wirklich eine Auswirkung, vielleicht sogar auf das Projekt, von dem wir hier gerade sprechen?
Also der große zugrunde liegende Trend ist ja nach wie vor die Digitalisierung im Allgemeinen. Das heißt, wir schauen, wie der Florian vorher angesprochen hat, dass wir die ganze Customer Journey, jeden einzelnen Customer Touchpoint in eine digitale Weise unterstützen bzw. auch überfrachten. Das heißt aber nicht, dass wir von jedem Kunden erwarten, dass er die hundertprozentige digitale Customer Journey durchläuft, sondern auch die Offline-Touchpoints berücksichtigen, weil das ist der Kniff dabei, den Offline-Kunden in die digitale Welt zu bringen oder den digitalen Kunden auch mal in die Offline-Welt abspringen zu lassen. Und das ist ein sehr starker Fokus von uns.
Genau, das Ganze eigentlich in einer modularen Umgebung, wo er sagt, ich mache einen gewissen Bereich online, da endet aber für mich die Online-Journey, für einen gewissen Bereich gehe ich gerne noch ins Autohaus, das ist durchaus legitim. Und genau diese Möglichkeiten wollen wir auch bieten. Genau, gewisse Module online durchzuführen, gewisse aber auch offline. Das ist durchaus okay. Und für den, der es möchte, auch die Journey voll digital durchzuführen. Das ist auch völlig in Ordnung.
Ja, und ich glaube, wenn du es schaffst, dann wirklich für jedes Bedürfnis der unterschiedlichen Personas in dem Fall das richtige Erlebnis zu bieten, das genau zum richtigen Zeitpunkt analog, genau zum richtigen Zeitpunkt digital, dass sich das für jeden Einzelnen auch rund anfühlt. Und das absolut dann wieder personalisiert, das ist, glaube ich, dann die Magie. Und ja, da seid ihr aber jetzt bestens dafür vorbereitet mit dem Carlog.
Genau, das haben wir auch in der Research, die wir ja gemeinsam mit euch betrieben haben, bei dem Endkundeninterviews, wo es darum gegangen ist, quasi, was braucht der Kunde, um Fahrzeuge online zu kaufen? Wo sind die Barrieren? Was benötigt man aus User-Sicht? Und da haben wir auch sehr, sehr viele diverse Personen befragt. Das war sehr, sehr interessant, wie die unterschiedlichsten Anforderungen natürlich auch Altersgruppen basiert, sie sehr, sehr stark differieren. Ja, das war ein richtig cooler Insight für uns.
Ja, am Ende geht es darum, wir bauen das ja alles ja für Menschen, die das nachher nutzen, und die müssen wir verstehen, und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir auch von Anfang an und regelmäßig drauf schauen.
Ich glaube, wenn wir sagen, ein Riesen oder für mich das größte Learning, was wir vielleicht auch aus dem Brand Relaunch von Carlog mitgenommen haben, ist einfach wesentlich mehr auf den Kunden zu hören und nicht zu glauben, wir kennen unsere Produkte ja eh, wir wissen, was der Kunde braucht. Das klingt jetzt blöd, aber das haben wir wirklich in den letzten 2 Jahren, wo wir auch speziell mit euch zusammenarbeiten, das ist sicher das größte Learning, was wir mitgenommen haben, was wir bei uns auch im Unternehmen super etablieren haben können. auf die User zu hören und wirklich maximal User-Input zu fordern und auch mitzunehmen.
Alles andere macht gar keinen Sinn, das müssen wir auch ganz ehrlich sagen. Das sagen wir auch mal ganz ehrlich.
Aber das war absolut ein Lernprozess bei uns. Also für uns als User Experience war es ganz klar. Aber das in ein Unternehmen zu bekommen und auch das sauber zu argumentieren und quasi dieses Learning anzustreben, war sicher der größte Win, muss man sagen, ja.
Genau, das können wir auch so sagen. Das ist ein kultureller Prozess. Man kann richtig liegen mit Annahmen, die man aufstellt und dass die dann vorher nicht überprüft. Aber je später ich meine Annahmen validiere oder falsifiziere, umso teurer wird es, je später im Projekt ich das mache. Okay, die letzte Frage an euch beide. Vielen Dank, dass wir unter die Haube schauen durften, wenn ich diese Metapher aus der Automobilwelt mal benutzen darf. Wir schauen am Ende mit euch einmal auch in eure Taschen sozusagen, wo sicherlich das Handy sich die meiste Zeit befindet, oder auch in euer digitales Umfeld. Auf welche digitalen Produkte könnt ihr denn im Alltag nicht verzichten? Habt ihr ein digitales Helferlein, wo ihr sagt, Leute, das ist der Game Changer in eurem Leben?
Also in meinem Daily Business hat sich inzwischen ein kleines Tool eingeschlichen. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Es nennt sich ChatGPT. Es ist ein Wahnsinn, aber nicht um Informationen abzugreifen, sondern einfach um Ideen auch einmal zu challengen. Das heißt, einfach mal zu sagen, was, keine Ahnung, beispielsweise, in welcher Form wurde das bereits bei anderen Themen gelöst oder wie würde die Herangehensweise bei dem und dem Punkt ausschauen. Das heißt, zum einen challengen meiner Ideen und zum anderen strukturieren diese. Und da muss ich sagen, kann ich inzwischen fast gar nicht mehr verzichten, weil es für mich persönlich einfach so ein großer Zeiteffizienzgeber ist.
Da würde ich auch sagen, ich würde jetzt vielleicht eher leicht in den privaten Kontext, wobei es auch wieder bis zu einem gewissen Grad beruflich ist. Ich bin seit Jahren ein extremer Freak, was Smart-Home-Themen anbelangt. Da glaube ich, bin ich teilweise ein bisschen drüber, verliere auch den Fokus ein bisschen aus den Augen, ob es wirklich was bringt. Aber gerade da bin ich für jedes Thema zu haben, speziell auch im Kontext mit Fahrzeugen, speziell wenn man das Fahrzeug intelligent so zu Hause laden kann und auch über die PV-Anlage dann quasi diese Überschuss zu nutzen und da alles Mögliche zu optimieren. Da mit den Themen, da glaube ich, könnte ich mich tagelang, stundenlang, nächtelang beschäftigen.
Und bevor der Daniel jetzt da reingrätscht und wir noch eine Stunde dranhängen müssen, das hatten wir nämlich auch schon. Denn die allerletzte Frage nochmal an euch beide. Was wünscht ihr euch denn vielleicht im persönlichen Kontext, aber auch im beruflichen Kontext für unsere digitale Zukunft? Wir können ja aktiv daran mitarbeiten, glücklicherweise in dem Business, in dem wir sind. Was wünscht ihr euch da?
Ich wünsche mir, ich habe es vorher angesprochen, ich bin ein absoluter Fan in den letzten Jahren und Monaten von Carlog geworden und ich wünsche mir einfach, dass wir gemeinsam Carlog dorthin bringen. Ich habe es vorher erwähnt, das ambitionierte Ziel bis Ende 2025, Carlog in das Herz der Porsche Holding zu bringen und egal in welchen Betrieb man geht, dass jeder Betrieb einfach weiß, was ist Carlog und für was steht Carlog.
Bei mir spricht jetzt ein bisschen so der ursprüngliche UX-Designer raus. Genau diesen Weg, den ich vorher schon erwähnt habe mit diesem Win, dass wir endlich das Bewusstsein auch ins Unternehmen bekommen haben, aus User-Sicht zu denken, diese Sicht nicht zu verlieren und hier nochmal etwas nachzuschärfen und einfach wirklich diesen Weg weiterzugehen. Ich glaube, das dürfen wir auch in manchen schwierigen Phasen einfach nicht aus dem Auge verlieren. Wir bauen die Produkte nicht für uns, wir bauen die Produkte für unsere Kunden und das geht gern mal im Detail einfach unter. Das ist sicher eines der Themen, das ich mir für die Zukunft wünschen werde und da werde ich auch weiterhin, ich kämpfe Jahre dafür, da werde ich weiterhin Jahre dafür kämpfen.
Da machen wir gerne mit. Und genau solche Kämpfer braucht man für eine bessere digitale Welt. Flo, Sebi, tausend Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Tausend Dank auch nochmal für euer Vertrauen, dass ihr mit uns auch zusammengearbeitet nach wie vor. Es macht uns große Freude. Und ich glaube, wir freuen uns alle darauf, das Thema noch besser und noch erfolgreicher in die Zukunft zu führen. Tausend Dank, dass ihr dabei wart.
Danke euch.
Danke.